Hörbar. Wissen rund um Ventiltechnik für unterwegs und zwischendrin. Mein Name ist Jean-Samuel Lin von Götze KG. Antrieb für die Forschung mit Hochdruck in den Orbit. Sicherheitsventile in der Luft- und Raumfahrt. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu dieser weiteren Podcast-Folge von Götze. Heute befinden wir uns ausnahmsweise mal nicht im Tonstudio in Ludwigsburg, sondern bei der TU in München. Und zwar genauer beim WAAR. Letztes Jahr haben wir bereits eine Folge aufgenommen und dieses Mal sprechen wir direkt mit Janis und Luis hier am WAAR bzw. der TU München. Herzlich willkommen, Luis. Herzlich willkommen, Janis.
Hi, ja. Schön, dass ihr da seid, auch von unserer Seite. Wir freuen uns, dass ihr uns hier in München besuchen kommt.
Ja, also hallo von meiner Seite.
Wir kommen gerade von einem Rundgang durch euer Labor und haben dort die verschiedensten Raketen aus der Vergangenheit angeschaut, bis hin zur EX4, die ihr letztes Jahr in Portugal mit an den Start gebracht habt. Letztes Jahr hat es ja nicht ganz geklappt mit dem Start. Und dieses Jahr seid ihr mit der EX4B dann nochmal nach Portugal gegangen und seid auch gestartet. Wie war der zweite Wettbewerb für euch?
Ja, also vorneweg erstmal, wie du schon gesagt hast, wir sind auf jeden Fall gestartet, was natürlich die größte Änderung im Vergleich zu letztem Jahr war. War ein Riesenerlebnis für uns, das System jetzt auch mal im Flug zu sehen. Und es ist natürlich viel passiert im Vergleich zu letztem Jahr. Wir haben einiges optimiert am System und auch in den operationell viel verändert, sodass wir während der Competition besser vorbereitet sind. Dass wir den Flug möglich machen konnten.
Ja, sehr schön. Was wurde am System geändert und wie kam es dann dieses Jahr doch zum Start? War das nur rein technische Einflüsse der Rakete oder auch Startvoraussetzungen tatsächlich? Also nicht bei jeder Bedingung kann man ja auch starten, so eine Rakete. Gab es da auch günstigere Voraussetzungen vor Ort oder war es tatsächlich bessere Technik?
Also es war auf jeden Fall eine Kombination aus allem. Also wir haben natürlich technisch sehr viel gelernt im Vergleich zu letztem Jahr. Wir hatten letztes Jahr große Probleme mit unserem Schub, weil wir unseren Druck in den Tanks nicht konstant halten konnten aufgrund von Druckminderern. Dieses Jahr haben wir die ausgetauscht und verbessert. Also im Endeffekt kann man sagen, die Grundarchitektur vom System war beibehalten. Ja. Wir haben Einzelkomponenten ausgetauscht, haben nochmal das Triebwerk selbst optimiert, um Druckverluste zu verringern im System. Also im Endeffekt handelt es sich bei der EX4B um eine rein technische Iteration vom Gesamtsystem, von der Gesamtarchitektur. Und dann sind wir natürlich auch noch hingegangen und haben geschaut, dass wir operationell auch nochmal effizienter werden. Ja. Wir konnten natürlich 2023 in der Competition viel lernen, wie es wirklich abläuft bei der Competition, weil wenn man nochmal vor Ort ist, merkt man, dass es doch nochmal anders ist. Ja. Und wir wussten, wie wir quasi vor Ort umgehen mussten, auch mit den anderen Teams. Und dass man eben nicht unendlich viel Zeit hat, sein System vorzubereiten, sondern doch auch limitierte Startplätze bekommt. Dadurch, dass am Tag bis zu 6, 7, 8 Raketen starten könnten, theoretisch auf 4 bis 5 verschiedenen Launch-Rails. Da haben wir natürlich noch viel optimiert in dem Bereich und dann natürlich ausgiebig getestet und das Team vorbereitet für dieses Jahr.
Also rundum besserer Setup.
Rundum besseres Setup, ja.
Aus den technischen Herausforderungen gelernt und verbessert.
Ja, das auf jeden Fall. Das war ein Riesenfaktor, aber natürlich auch die Operations, wie Luis schon meint, wir haben jetzt gelernt, wie es abläuft und dann konnten wir unsere Abläufe viel besser optimieren auf den Wettbewerb. Nicht wie wir es gerne hätten, sondern wie es am Ende halt wirklich läuft. Und dazu muss man halt sagen, dass im letzten Jahr im Vergleich zu diesem Jahr deutlich bessere Umstände waren im Sinne von Wetter, im Sinne von Bedingungen. Und obwohl wir so widrige Umstände dieses Jahr hatten, haben wir es am Ende trotzdem noch geschafft. Also wir hatten wirklich Tage, wo wir dachten, wo sind wir hier gelandet? Es sollte doch eigentlich Portugal im Herbst sein und das hat sich angefühlt wie Regenzeit im Amazonas.
Oh nein.
Also ganz ungünstige Winde, ganz viel Regen. Okay. Wir standen da teilweise knöcheltief im Wasser an der Launchzeit. Und trotzdem, weil eben unsere Abläufe so gut optimiert waren, haben wir es dann am Ende doch noch geschafft.
Ja, sehr schön.
Ja, tatsächlich zum Wetteraspekt, den hatte ich total vergessen, ist schon wieder verdrängt worden von dem Erfolg. Aber was tatsächlich der Fall war, letztes Jahr hatten wir eine Competition, wo wir von den 4 Launch-Tagen, die es offiziell gab, auch alle 4 nutzen konnten. Dieses Jahr sah das ziemlich anders aus. Also es ging los am, ich glaube, der Freitag war der erste Launch-Tag. Da sind wir angekommen. Wir waren eigentlich fertig um 11 Uhr und wollten auf die Rail raus. Und dann hieß es ja, es wurde uns nicht empfohlen, heute zu launchen. Einfach weil das Wetter so schlecht war. Es hat den ganzen Morgen geregnet, alles stand unter Wasser.
Mhm.
Sind wir nach Hause gefahren, haben dann bewusst den Samstag ausgesetzt als Launch-Tag, weil die Crew noch ein bisschen kaputt war, weil wir die Nacht auch durchgemacht hatten. Mussten dann den Samstag pausieren und sind am Sonntag zurückgekommen. Am Sonntag durfte aber auch wieder niemand bis 16 Uhr launchen, weil die Winde zu hoch waren.
Ja.
Sodass im Endeffekt für uns aus den ganzen Gründen nur noch der Montag übrig geblieben ist als Launch-Tag. Und auch da sah es vom Wind her wieder gar nicht so gut aus. Das heißt, wie Jan es gemeint hatte, widrigste Bedingungen und trotzdem haben wir es irgendwie hinbekommen, das Ding am Ende doch noch
zu starten und zu landen.
Zu starten und zu landen tatsächlich. Ja,
genau. Schön. Das ist doch ein Erfolg. Kommen wir nochmal kurz auf das System zu sprechen. Für alle, die den ersten Podcast vielleicht nicht so aufmerksam gefolgt haben. Hier handelt es sich ja um ein B-Fuel-Konzept. Wenn ihr nochmal kurz zwei, drei Worte oder Sätze dazu verliert.
Ja, gerne. Also die Besonderheit, wenn man das so sehen möchte, ist halt, dass wir den Oxidator und den Treibstoff flüssig haben. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück, ja, genau. Um halt überhaupt Schub zu erzeugen. Für so eine Rakete braucht man eben einen Treibstoff und um diesen Treibstoff zu verbrennen, braucht man eben noch einen Oxidator.
Ja.
Und das ist bei uns dann eben Ethanol als Treibstoff und als Oxidator flüssiger Sauerstoff.
Mhm.
Und das bringt natürlich dann noch besondere Challenges mit sich, wenn man es so sehen möchte. Also Ethanol ist ja relativ stabil bei Umgebungstemperatur und Druck, aber LOX natürlich nicht, also flüssiger Sauerstoff. Und das beim Wettbewerb hinzukriegen mit diesen Zeit-Constraints, die wir hatten, war gar nicht mal so einfach. Also das haben auch, sonst haben sich da keine Teams rangetraut. Alle anderen Teams hatten bei Umgebungstemperatur und Druck stabile Oxidatoren. Das ist dann meistens Nitrous Oxide heißt das.
Ja.
Und da hat man halt den Vorteil, dass man seine Treibstoffe in die Rakete betanken kann und dann sind die halt einfach da drin und es passiert damit nichts mehr. Und man kann Zeitverzögerungen viel leichter in Kauf nehmen. Ja, und das war bei uns dann nicht so. Und dann vielleicht nochmal kurz auf die Architektur generell. Also wir haben eben diese beiden Treibstoffe in unseren Tanks und wie die dann in die Brennkammer befördert werden, ist über ein Druckgas. Das ist bei uns dann Stickstoff. Helium wäre natürlich noch optimaler, es ist ein bisschen leichter, aber ist eben auch teurer. Und als Studententeam macht dann für uns Stickstoff deutlich mehr Sinn.
Das stimmt.
Und der Sinn davon ist einfach, dass man die Tanks eben bedrückt auf so circa 60 Bar auf beiden Seiten und die befördern dann durch den Druck den Treibstoff über das Feed-System, wo eben auch die Ventile verbaut sind, dann in die Brennkammer.
Ja. Das heißt, einziges Flüssig-Oxidator-System am Start.
Nicht ganz. Das einzige kryogene System beim Start. Genau.
Ja, okay.
Andere Teams hatten auch flüssigen Oxidator, aber eben kein kryogenes System.
Ja.
Tatsächlich ist ein anderes Team angereist, was geplant hatte, auch Flüssigsauerstoff zu verwenden. Ja. Das war die TU Wien. Am Ende, ich würde mal sagen, es war sie waren in einer ähnlichen Position wie wir im vergangenen Jahr. Da hatten wir ja dann auch technische Schwierigkeiten und ähnlich sah es bei denen dann aus, sodass sie dann auch keinen Startversuch angegangen sind mit ihrem Trieb, mit ihrem System, weshalb wir die einzigen waren, die quasi einen Launch attempted hatten.
Wirklich. Okay. Und erfolgreich.
Unerfolgreich tatsächlich, ja.
Dann ist bei dem bei dem kryogenen Oxidator ja immer die Herausforderung der Befüllung und dann des Boil-Offs, oder? Im System?
Ja, genau. Also es geht im Prinzip darum, wir haben morgens oftmals die Rakete schon auf die Rail gepackt und dann relativ zügig Ethanol reingefüllt.
Mhm.
Und dann geht's eben, dann ist der kritische Moment, das hatten wir uns in unseren Proceduren, also in unseren Abläufen, Launch-Abläufen, hatten wir das auch so getimed, dass wir im Endeffekt brauchen wir ein bestimmtes Fenster zwischen wir fangen an zu fuelen, also den Flüssigsauerstoff, da müssen wir erstmal das System runterkühlen, dass überhaupt Flüssigphase ankommt im Tank. Dann, wenn der Tank kalt ist, macht man den einmal ganz voll und dann ist eben der Knackpunkt bei uns der Moment von, wir hören auf zu fuelen, den Flüssigsauerstoff zu, wir drücken den Knopf zum Starten. Und der war bei uns relativ eng toleriert, sage ich mal, weil wir natürlich mit dem Maximum an Flüssigsauerstoff starten wollten. sodass wir ja halt maximale Performance rausbekommen. Am Ende hat sich gezeigt, haben wir tatsächlich im Flug, ist uns der Flüssigsauerstoff ausgegangen, weil wir hatten nur noch 10 Minuten Zeit in unserem Startfenster und dann mussten wir das Flüssigsauerstoff-Fueling abbrechen. Das heißt, wir hatten keinen ganz vollen Tank. Mussten dann trotzdem starten und deshalb war unsere Brenndauer nicht 7,5, sondern 6,7 Sekunden. Also wir waren schon sehr nah dran, aber man sieht ganz klar in den Daten, dass Flüssigsauerstoff ausgegangen ist. Aber genau dieses Timing eben ist das Kritischste beim ganzen Start gewesen. Ja.
Wo übt ihr die Abläufe, also betanken, starten? Weil ihr könnt ja nicht hier im dicht besiedelten TU München Raum und Standort könnt ihr ja nicht die Raketen starten. Wie läuft das ab, wenn ihr das übt?
Genau, also man muss dazu sagen, den Start selbst, der wird eigentlich vorher nie komplett erprobt. Mhm. Das heißt, wir haben nie einen Testflug vor der Competition. Die Competition ist für uns auch in dem Sinne eine Möglichkeit, unser System überhaupt zu starten, weil es in Deutschland eben super schwierig ist, so ein System überhaupt launchen zu dürfen.
Ja.
Allerdings testen wir natürlich alles drumherum. So, also unsere Propulsion-Tests machen wir auf jeden Fall hier. Also Antriebssysteme werden alle hier getestet, Drucktests auch. Und das durften wir bisher tatsächlich auch direkt hier am Campus machen, in Garching von der TU München. In Zukunft sieht es da ein bisschen anders aus. Wir sind jetzt kürzlich umgezogen. Da kann Janis vielleicht kurz ein paar Worte zu verlieren, weil er damit nächstes Jahr umgehen muss.
Ja genau, also das Testing selber von dem Triebwerk wird nach Oberpfaffenhofen umziehen. Mhm. Ist auch ein spannender Standort, da steht schon eine Halle, die auch eine gewisse Geschichte gehabt, so wie der Standort hier ja auch. Also da wurden früher die Alpha Jets getestet, Triebwerke abgenommen sozusagen am Prüfstand. Also so eine tolle Halle, wir freuen uns drauf, da testen zu dürfen. Und die Abläufe selber für den Launch, die bleiben hier in Garching. Also wir werden hier wieder unsere Startrampe aufstellen. Wir sind auch die Einzigen, die verrückt genug sind, ihre eigene Startrampe mitzubringen. Und das bringt eben auch halt die Challenges mit, dass wir die selber aufbauen und testen müssen.
Ja.
Das machen wir hier einfach am Campus. Das ist immer spannend zu sehen, wenn Leute einfach nur zur Vorlesung gehen oder eben zur Arbeit hier am Campus. Und dann steht da auf einmal eine 20 Meter Startrampe mitten am Campus rum und eine Rakete drauf. Und da können wir aber super unsere Abläufe testen und uns auf den Start vorbereiten.
Schön. Kurz zum Ergebnis des Wettbewerbs dieses Jahr. Ihr seid gestartet, die Rakete ist wieder gelandet. Welches Ergebnis nehmt ihr mit und wie war der Wettbewerb für euch? Was war das Ergebnis des Wettbewerbs für euch?
Also wir sind extrem zufrieden mit dem Wettbewerb. Ich glaube, Louis, da stimmst du mir zu. Wir hatten erstmal eine tolle Zeit. Das war einfach schön, sich wieder, so wie letztes Jahr auch, mit den anderen Teams auszutauschen. Zu sehen, wie ja die ganze europäische studentische Raumfahrt so vorankommt. Die ESA war auch da, ein paar andere spannende Unternehmen. Mit denen hatten wir wieder eine super Zeit. Also das war schon mal das Allerwichtigste.
Ja.
Und dann auf die, ich sag mal, die formalen Erfolge hin, haben wir natürlich den Erststart im Projekt gehabt.
Ja.
Also das erste Mal, dass die Rakete abgehoben ist. Dadurch auch gleich noch einen europäischen Erststart. Wir sind die ersten europäischen Studenten, die Loks in einer Bi-Liquid-Rakete geflogen sind.
Okay, wow.
Das hat vorher noch keine europäischen Studenten geschafft. Da sind wir auch stolz drauf. Und Louis, willst du vielleicht noch über die Competition-Preise reden?
Sehr gern. Wir haben auch von der Competition selbst noch ein paar Preise erhalten. Also es hat angefangen mit dem Team Award. Mhm. Auf den sind wir besonders stolz. Der ist uns auch besonders wichtig.
Guter Award, ja.
Genau, also es ging eben um die Teamleistung selbst, die Zusammenarbeit im Team, aber auch teamübergreifende Arbeit. Also wir haben doch geschaut, dass wir den anderen Teams, wo wir können, auch helfen, weil wir doch viel Manpower mitgebracht haben. Wir sind dann mit, ich glaube, knapp 28 Leuten angereist.
Okay, wow.
Das haben andere Teams oft nicht so. Wir sind es halt oft auch deshalb so, weil wir ein riesen Team sind hier an der TU und man möchte halt von den 120, die im Team sind, doch schon auch möglichst vielen ermöglichen, mitzugehen. Und wir haben die Zeit gut genutzt und den anderen Teams auch mal unter die Arme gegriffen. Natürlich haben die anderen Teams uns auch geholfen. Hier und da kam auch vor.
Ja.
Zum Beispiel ist unsere Waage kaputt gegangen und dann mussten wir uns eine ausleihen und so weiter. Es ist viel passiert. Genau, das war einmal der Team Award. Dann fliegen wir ja immer ein Payload, also ein wissenschaftliches Experiment auf der Rakete mit von unserem Partnerprojekt in der VAR, von VAR Space Labs. Die haben den Payload Award gewonnen und in dem Sinne auch die VAR als Gesamtes. Und genau, wir sind leuchtende Algen quasi geflogen und es sollte quasi der Einfluss von Microgravity und auch den Startbeschleunigungen auf quasi die Leuchtkraft der Algen, weil sie ja, die Algen sind nämlich ein Indikator für mechanische Belastung ja. auf das System sozusagen. Und genau, da wurden halt die mit Photorezeptoren die Beleuchtung der Algen gemessen. Mhm. Zu detailliert kenne ich mich aber tatsächlich auch nicht aus. Und der dritte Award, den wir bekommen haben, ist der L3 Award. Das ist der Liquid 3K Category. Also bei der Competition gibt es verschiedene Flugkategorien. Mhm. Liquid steht für Bi-Liquid-System, über das wir uns vorher schon mal unterhalten hatten. Wir waren eins von zwei Bi-Liquid-Systemen ja. auf der Competition. Insgesamt gab es 20 Teams.
Ja.
Und 3K bezieht sich auf den auf die Flughöhe. Also wir haben einen höchsten Punkt von 3 Kilometern angestrebt.
Ja.
Dazu gäbe es noch den 9-Kilometer Award. Da hat sich bisher aber auf der Competition die letzten 4-5 Jahre niemand dran getraut.
Ja.
Das ist dann für nächstes Jahr das Ziel. Genau, und dann den L3 Award hatten wir noch. Und ja, das wäre es so ziemlich. Ja.
Gratulation. Sehr erfolgreich gestartet und noch 3 Awards abgestaubt. Toll, sehr gut. Du hast es gerade schon angesprochen, Luis. Ihr habt schon das erste Ziel für nächstes Jahr gesteckt. Jetzt habt ihr eine erfolgreiche EX4B gestartet. Wie geht's weiter?
Genau, also wir wollen uns natürlich immer verbessern und ja. Nächstes Jahr nimmt Janis jetzt die Aufgabe an, die EX4C wahrscheinlich zu bauen. Vielleicht überlegen wir uns auch noch einen cooleren Namen für die neue Rakete, aber ich glaube, er kann am besten was dazu sagen.
Ja, sehr gerne. Also natürlich wollen wir wieder zur Europe gehen und wieder den Wettbewerb mitnehmen. Auf jeden Fall wieder in der Liquid Category. Also es wird ein ähnliches System werden, aber halt mit ein paar Key-Verbesserungen, wenn man es so sehen möchte. Wir werden auf jeden Fall leichter werden. Im besten Fall, wenn wir alle unsere Ziele für die Gewichtsreduktion treffen, dann werden wir es auch in die 9K-Kategorie schaffen, also auf 9000 Meter dann starten. Das wird einfach halt durch Gewichtsoptimierung passieren.
Mhm. Ja.
Und das kann man natürlich schaffen, indem man einfach an den Komponenten, die wir eh schon haben, iteriert und die halt massenoptimiert und verlässlicher macht, auf dieselbe Art auch noch. Da sind ein paar echt spannende Technologien dabei, zum Beispiel für den Ethanol-Tank. Den Ethanol-Tank wollen wir auf Carbon-Tanks umsteigen. Bisher sind wir Aluminium-Tanks geflogen und wir entwickeln gerade Tanks, die komplett aus Carbon sind, Typ 5-Tanks nennt man das dann. Das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Wir werden unseren Flugcomputer anders auslegen, wenn man so möchte. Wir hatten vorher einen zentralen Flugcomputer, der alle elektrischen Komponenten der Rakete an einem zentralen Punkt gesteuert hat. Mhm. Und dann braucht man halt einen relativ schweren Kabelbaum, der halt durch die ganze Rakete geht. Jetzt können wir unseren Flugcomputer halt dezentralisieren, wenn wir es schaffen. Das ist eine relativ ambitionierte Entwicklung. Aber wenn es gut geht und unseren Zeitplan einhalten können, dann wird es Segmente des Computers in jedem Segment der Rakete geben, sodass eben diese dezentralisierten Segmente die Rakete steuern und man seinen Kabelbaum reduzieren kann. Das ist super spannend, das machen andere Teams auch schon.
Ja.
Und das sind so Entwicklungen, auf die wir uns schon freuen.
Ja, schön. Also deutlich nochmal reduzierter mit größerer Reichweite bzw. größerer Höhe.
Optimierter.
Optimierter. Genau. Ja. Tolle Herausforderung. Dafür schon mal heute viel Glück.
Vielen Dank.
Ja, vielen Dank für die Ermöglichung des Besuchs, dass wir hier einmal bei euch eurer Umgebung, euer Forschungsfeld näher und erlebbarer wahrnehmen können. Und vor allem vielen Dank auch für das zweite Gespräch heute. Janis, Luis, danke.
Sehr gerne. Ja, wir freuen uns immer auf einen erneuten Besuch und auch
gerne.
Auf eine in Zukunft weitere Zusammenarbeit. Bisher hat es ja sehr gut funktioniert.
Ja, genau. Kann ich nichts hinzufügen, außer dass natürlich wir uns nochmal speziell bei euch bedanken müssen. Dadurch, dass das Sicherheitsventil, das wir im Götze-Ventil verbaut hatten auf beiden Tanks, beim Wettbewerb genau das gemacht hat, was es sollte, nämlich beim Einstelldruck aufgehen und dann auch verlässlich wieder zu. Wäre das nicht passiert, wir haben nämlich einmal über den Druck übergetankt, kann mal passieren, das ist ganz normal. Wäre das nicht passiert, wären wir nicht mehr geflogen an dem Tag.
Okay.
Und dann wären wir nämlich auch gar nicht mehr geflogen. Deswegen sind wir sehr, sehr froh über diese Zusammenarbeit und wir freuen uns, dass wir das in Zukunft weiterführen dürfen.
Freut mich zu hören. Und wir freuen uns auch auf die weitere Zusammenarbeit und wir bleiben sicherlich im Kontakt und sind dabei, was auch immer beim WAR passiert. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ebenfalls herzlichen Dank, dass Sie heute dabei waren. Bis bald an der Götze Hörbar. Hörbar. Wissen rund um Ventiltechnik, wie unterwegs und zwischendrin.